Ich kann nur sagen, dass alle Musikerinnen und Musiker, mit denen ich zu tun habe, allen geht es schlechter als vor 20 Jahren. Und das kann nicht sein, dass das die natürliche Entwicklung ist, weil die halt keiner mehr hören will. Das stimmt einfach nicht. Ich stand links von der Bühne, relativ weit vorne, und dann kamen die Ärzte auf die Bühne und haben angefangen zu spielen, und mein Körper hat sich vor Schock, also ich habe richtig, glaube ich, hatte einen Satz nach hinten gemacht, weil es so laut, weil ich hatte natürlich in meinem ganzen Leben noch nie sowas Lautes mitbekommen, und habe mit zitternden Händen meine Oropax aus den Taschen geholt, weil ich dachte, wenn ich das jetzt hier noch 5 Sekunden stehe, bin ich einfach taub. Ich habe wirklich kurz vielleicht so eine Art Todesangst gehabt. Und also ich bin schon ins Gelingen verliebt. So, ich mag das schon, wenn Sachen funktionieren. Und das Gefühl, wenn Sachen funktionieren, die man sich vorher ausgedacht hat, da lasse ich schon nicht so schnell locker, weil ich mich selten damit abfinde, wenn ich höre, das und das geht nicht oder so. Mein Lieblingsspruch ist eigentlich, dass irgendjemand sagt so, oh, das ist aber viel Arbeit oder so. Da denke ich, ja, klar, ist das viel Arbeit, aber dann lass sie doch einfach machen und dann kommt man da schon hin oder so.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Musikproduzent, Musiker und Schriftsteller Johann Scherer. Moin.
Moin, moin.
Du wurdest 1982 in Hennstedt-Ulzburg geboren und bist in Hamburg-Blankenese aufgewachsen. Mit Mitte 20 hast du das Tonstudio Clouds Hill Recordings gegründet und arbeitest als Produzent mit international renommierten Musikerinnen und Musikern zusammen. Dazu gehört unter anderem der britische Sänger Pete Doherty, mit dem du das Album Hamburg Demonstrations produziert hast. Seit dem Jahr 2018 bist du außerdem auch Schriftsteller. Dein Debüt als Autor hattest du mit dem autobiografischen Werk Wir sind dann wohl die Angehörigen, indem du die Entführung deines Vaters Jan Philipp Remsma schilderst und das später sogar verfilmt wurde. Dein vollständiger Name lautet Johann Wilhelm Karl Jakob Scherer. Gibt es jemanden, der dich mit deinen weiteren Vornamen anspricht?
Niemand. Die werden sträflich vernachlässigt, wobei es mir eigentlich ganz recht ist. Mein sogenannter Rufname ist Johann.
Okay, das heißt, ich kann dich heute Wilhelm oder Karl oder Jakob nennen. Haben die irgendeinen Bezug? Hast du einen Bezug zu den Leuten, die dir diese Namen gegeben haben? Oder fanden deine Eltern einfach nur diese Aneinanderreihung von altdeutschen Namen?
Also ich habe natürlich einen Bezug zu den Leuten, die mir diese Namen gegeben haben. Das waren ja meine Eltern.
Aber die, naja, die Namenspaten, sage ich
mal. Achso, nee, die gibt's nicht. Die sollten nur möglichst keine Probleme machen auf irgendeiner anderen Sprache oder so. Die sind alle einigermaßen okay übersetzbar ins Englische oder so.
Ja.
Aber ich glaube, was weiß ich, ich glaube, meine Eltern wollten sich einfach einmal kurz austoben. Haben sie geschafft.
Ist denn Johann auch dein Lieblingsname an der Stelle oder ist es einfach nur jetzt die Macht der Gewohnheit und du würdest lieber Jakob genannt werden?
Auch die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Also das ist, glaube ich, wie so mit Tätowierungen. Wenn es jetzt nicht ganz schrecklich ist, dann lässt man es einfach so und spart sich die Energie, darüber nachzudenken. Dass mein Lieblingsname ist, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich sonst anders heißen sollte. Ich habe mich irgendwie jetzt im Laufe der 42,5 Jahre dran gewöhnt.
Du könntest ja auch Remsma heißen. Bist du froh, dass du Scherer heißt und nicht ständig vielleicht auch als Jugendlicher auf Zigaretten angesprochen worden bist?
Ich bin trotzdem als Jugendlicher auf Zigaretten angesprochen worden, aber hatte nie welche, weil ich nie geraucht habe. Auch mein Nachname, ich habe mich auch daran gewöhnt. Ich nehme einfach alles so, wie es kommt. Ich sehe das ganz buddhistisch.
Dann nehmen wir jetzt mal die Lieblinge. Das ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist deine Lieblingsbar in Hamburg?
Ich gehe unglaublich selten in Bars, weil ich viele Jahre schon Familienvater bin und wer das auch ist, weiß, da bleibt nicht viel Zeit für ausschweifendes Nachtleben. Und außerdem trinke ich seit vielen Jahren nur noch unangenehm wenig Alkohol.
Wie, was ist denn unangenehm wenig?
Ich finde eigentlich Leute, die keinen Alkohol trinken, super lästig, weil das oftmals dann so thematisiert wird. Ich trinke ja keinen Alkohol und so weiter. Und dann muss man darüber reden, warum nicht. Und meistens ist es dann auch so, dass die Leute früher mal viel getrunken haben und dann geht's ganz schnell um Saufgeschichten. Das heißt, erstmal geht's dann irgendwie so um Abstinenz und dann geht's aber eigentlich, wollen die Leute nur erzählen, dass sie aber, bevor sie aufgehört haben, wahnsinnig viel Alkohol getrunken haben. So, das sind ja die allerlangweiligsten Geschichten, wer mal irgendwann wie und warum besoffen war. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Bar Paris,
ja,
da in der Innenstadt, ist doch eine ganz tolle Bar.
Unbedingt. Welches ist dein Lieblingskino in Hamburg?
Das ist definitiv das Savoy. Also, das ist schon das Savoy-Kino. Ich glaube, einfach, weil sie ja auch teilweise noch analoge Projektionen machen und Filme im Original zeigen. Außerdem ist es irgendwie schön kuratiert.
Ja. Welches ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Ich habe keinen Lieblingspark. Ich mag es nicht so gerne, in Parks zu sein. In Parks ist man ja meistens im Sommer. Und ich mag eigentlich den Sommer nicht so gerne. Ich mag eigentlich alle...
Du magst den Sommer nicht so gerne?
Nee, ich mag eigentlich alle Jahreszeiten außer den Sommer.
Verrückt. Weil Sommer, ich glaube, du bist der erste Mensch, den ich auf diese Art und Weise jetzt kennenlerne, dass du den Sommer gar nicht magst.
Ja, aber es ist doch jetzt kein Geheimnis, dass die Leute im Sommer die ganze Zeit über den Sommer reden. Das ist eigentlich wie mit keinen Alkohol trinken, da redet man da die ganze Zeit drüber, es nervt. Und dann sagen die Leute immer, hey, es ist so gutes Wetter, du musst mal rausgehen. Es macht mich wahnsinnig. Ich gehe eigentlich auch bei nicht so gutem Wetter raus. Ich gehe eigentlich dauernd raus.
Du bist ja ein richtiger Hamburger. Du hast ja die richtige Kleidung.
Ganz genau. Und mir geht das wahnsinnig auf die Nerven, dieses gute Wetter-Gechase. Insofern, Frühling ist eine ganz tolle Jahreszeit.
Da habe ich Heuschnupfen. Die empfinde ich immer als lästig.
Ja, das tut mir leid. Dafür gibt es ja aber diese Tabletten. Ja. Und Herbst, wie sieht's damit? Gibt's dagegen auch Tabletten?
Gegen Regen nicht.
Eben. Also Herbst finde ich echt noch besser. Winter finde ich größtenteils gut. Sommer brauche ich nicht.
Okay, wir streichen den Sommer für dich. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation in Hamburg? Das wird dann wahrscheinlich es ist nicht der Stadtpark aus zwei Gründen.
Ja, genau. Es ist überhaupt nicht der Stadtpark. Es ist tatsächlich so, ich finde den Stadtpark auch, ich finde es wirklich eine misslungene Location, kann ich nicht anders sagen. Ja, ich finde, da ist so viel schiefgelaufen. Also, wer will denn ein tolles Konzert sehen draußen bei strahlendem Sonnenschein? Und dann sieht man immer noch so die erbärmliche Lichtshow, die man aber gar nicht mitbekommt, weil es viel zu hell ist. Und man sieht aber, die haben eine Lichtperson dabei, die feuert aus allen Rohren, aber es kommt noch nicht mal in der ersten Reihe an. Und dann ist das Konzert vorbei, um 21.30 Uhr ist quasi noch genauso hell wie beim Anfang. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Und außerdem ist es viel zu leise. Also wenn man sich nicht unterhalten darf, weil man dann die Band nicht mehr hört, finde ich irgendwie stranges Konzept. Aber ich mag den Nordspeicher sehr gerne. Ich mag das Mojo gerne, weil das irgendwie dieses Amporenhafte finde ich irgendwie flashig. Und ich war jetzt im neuen Molotow noch nicht drin.
Ich auch nicht.
Aber das Branding des Molotows ist natürlich einfach super cool. Das Molotow ist quasi... Was Thrasher für die Skate-Kultur ist, ist das Molotow für die Club-Kultur, würde ich sagen. Finde ich auch super. Außerdem finde ich, glaube ich, auch den kleinen Saal der Elbphilharmonie ganz schön.
Da war ich vor ein paar Wochen tatsächlich bei Erdmöbel. Und das war wirklich ganz heimelig so.
Ja.
Also es hatte was heimelig. Du wirst ja keine Rockkonzerte hören können, aber alles so mit mehreren Streichern, mit dem Kaiserquartett war das, finde ich fantastisch.
Ja, ich meine jetzt auch gar nicht so sehr vom Programm, sondern ich meine, es ist wirklich schön im Sinne von, das ist einfach hat einen schönen Vibe, der Raum. Ist jetzt im großen Saal der Elbphilharmonie, ist nicht so mein Fall. Ich könnte noch lange weitermachen. Ich mag das Thalia-Theater sehr gerne. Ich mag das Nachtasyl sehr gerne. Ich mag auch das Schauspielhaus.
Du lebst einfach alles, was nicht draußen ist.
Ja, es kommt natürlich immer, genau, es kommt sich immer auf das Programm an. Das ist ja sowieso klar. Aber du hast jetzt ja nach der Location gefragt und nicht nach der Location, die das beste Programm hat. Dieses gibt's, glaube ich, auch.
Da kommen wir gleich drauf. Welches ist deine Lieblingsspezialität aus Hamburg?
Also, es ist wirklich so, dass immer, wenn wir Bands zu Besuch haben im Clowns Hill und die zum Beispiel zum Frühstück kommen oder morgens Wir haben so ein neues Format, wo wir in unserem Badezimmer morgens akustisch Musik aufnehmen, und zwar bei Sonnenaufgang, weil die Sonne da so schön reinscheint, das Licht so toll orange ist. Und da findet man sich immer um 6 Uhr morgens ein, und da bringt dann immer jemand Franzbrötchen mit. Insofern, Franzbrötchen bitte einlocken.
Sehr gut. Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Du bist in Blankenese aufgewachsen. Dein Tonstudio Clouds Hill Recordings befindet sich in Rothenburgs Ort. Ist das ein bewusst gewählter Kontrast?
Du meinst so möglichst weit weg von meinem Elternhaus?
Ja, aber auch natürlich weniger Glamour, weniger weiße Villen, sondern eher Rotklinker und so weiter.
Ich habe mich im Laufe meiner Tonstudio-Karriere immer weiter gen Osten gearbeitet. Osterweiterung
weil die,
quasi.
Die Mieten wurden immer günstiger.
Nee, das hatte einfach Gründe, was gerade so möglich war. Also mein erstes Studio war in der Eiflerstraße, hier um die Ecke. Mal lustigerweise mal in der Susannenstraße gewohnt. Und war in der Eiflerstraße da, wo auf dem Platz des Gartenkunstnetz e.V. Da stehen zwei Baucontainer, die stehen da auch immer noch. Da hatte ich mein erstes Tonstudio. Dann bin ich weitergezogen in die Chemnitzstraße, in die ehemaligen Räume der Taz. Da hatte ich mit meinem Freund Henning Schmidt zusammen ein Studio namens Rekordbox. Dann ging es weiter nach Osten, schon Richtung Rothenburgs Ort. Und da gab es einfach leere Flächen. Und ich habe mir die einfach angeguckt und der Vermieter hat gesagt, ja, hier so. Und die Deckenhöhe war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann sagte er, sie hat noch einen Lagerraum, und stellt sich heraus, der gesamte vierte Stock des Hauses mit 4 Meter hohen Decken stand leer und er hat da seine Teppiche gelagert. Und dann dachte ich, das nehme ich. Und dann war es Rothenburgs Ort. Ich mochte Rothenburgs Ort, weil ich eine Zeit lang mal so ein kleines Boot hatte. Und damit wollte ich immer einen Liegeplatz in Entenwerder haben. Und der damalige Besitzer von Entenwerder hat mich aber nicht reingelassen. Deswegen musste ich im Holzhafen einen Platz haben, war auch nicht schlecht. Aber ich war immer in der Gegend sehr gerne, weil es gibt nicht so viele Orte in Hamburg, wo man an der Elbe sein kann, und es sind ganz wenig Menschen da. Das fand ich schön. Und vor 10 Jahren startete dann ja Jahre später eben auch Entenwerder, dieser neue Ort, Entenwerder 1 von Familie Friese, Thomas I. und so. Da bin ich jetzt auch involviert seit einiger Zeit und hab so ein Full-Circle-Moment mit Rothenburgs Ort. Das ist schon irgendwie jetzt mein Stadtteil geworden. Nicht,
was ist das für ein Boot? Ist es ein Motorboot oder ist es ein Segelboot oder ein Ruderboot? Oder?
Ich hatte damals einen kleinen Hafenschlepper, Baujahr 1920 oder 30, ist aber irgendwann quasi gesunken. Du weißt ja, wie es ist. Die beiden schönsten Tage im Leben eines Bootsbesitzers ist der Tag des Kaufs und der Tag des Verkaufs.
Und was gibt dir denn so ein Boot? Also ich gucke da so drauf, ich habe auch ein paar Leute, die irgendwie ein Kanu oder ein Boot haben, genauso wie Leute, die einen Schrebergarten haben. Ich finde es, glaube ich, für einen Moment mal gut, ja, aber also, selber dran arbeiten möchte ich nicht.
Naja, also Kopfschmerzen, Albträume, schlechtes Gewissen, das sind also die Dinge, die man bekommen kann. Die ich auch alle habe. Ich habe das Boot schon ganz lange nicht mehr. Bestimmt schon 15 Jahre nicht mehr, weil ich gemerkt habe, ich bin kein Rentner und nur die können sich um alte Boote kümmern.
Wohl wahr. Jetzt bist du in Rothenburgs Ort und hast so komplett abgekoppelt von dem großen Familiennamen eine sehr, sehr tolle Karriere gemacht als Musikproduzent, hast schon diverse Leute in ihrem musikalischen Tun verbessert durch deine Ideen. Und wie ehrgeizig bist du?
Ehrgeizig ist so ein Ich versuche mir das auch mal so linguistisch herzuleiten, dieses Wort ehrgeizig.
Schon beides ganz schlimm.
Ich komme hier irgendwie nicht drauf. Meine Kinder sagen ja immer ehrenlos. Oh, voll ehrenlos, Digga. Und so.
Aber also, wie zielstrebig kann man in einem kreativen Prozess sein? Weil das soll ja nicht nur schön sein, soll ja auch erfolgreich sein am Ende. Was sind da die Maßstäbe am Ende?
Das ist keine schlechte Frage. Ich kann es nicht beantworten. Also ich bin schon ins Gelingen verliebt. So, ich mag das schon, wenn Sachen funktionieren. Ja. Und das Gefühl, wenn Sachen funktionieren, die man sich vorher ausgedacht hat, da lasse ich schon nicht so schnell locker. Weil ich mich selten damit abfinde, wenn ich höre, das und das geht nicht oder so. Mein Lieblingsspruch ist eigentlich, dass irgendjemand sagt, so, oh, das ist aber viel Arbeit oder so. Da denke ich, ja klar, ist das viel Arbeit, aber dann lass sie doch einfach machen und dann kommt man da schon hin oder so. Ich glaube einfach ganz vielen Leuten nicht, wenn ich höre, das geht nicht oder das ist zu kompliziert und so. Ich glaube, dass die allermeisten Sachen gar nicht so kompliziert sind. Man muss nur wirklich wollen und ich will bestimmte Sachen. Ich will einfach mich mit bestimmten Gegebenheiten nicht abfinden. Das ist jetzt gerade auch so, ich äußere mich jetzt gerade in der Öffentlichkeit vermehrt auch zum Thema Musikstreaming und meiner Meinung, wie krass eigentlich Streaming die Musik an sich entwertet hat und warum. Und was man dagegen tun könnte, sollte, damit sich das ändert und so.
Das würde mich genau interessieren, was sollte man und könnte man dagegen tun? Ist das nicht eigentlich viel zu spät?
Naja, also natürlich ist es spät. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Es ist, glaube ich, nie, also in den seltensten Fällen zu spät, um irgendwas zu tun. Also wer sagt das? Das sagen die Leute, die dann keine Lust haben auf die Arbeit.
Ja.
Also verstehe ich es auch bequem zu sagen, oh ja, das schafft man, kriegt man den Leuten jetzt nicht mehr ausgetrieben und so. Glaube ich nicht. Es gibt eigentlich in der Geschichte des Fortschritts oder des vermeintlichen Fortschritts ja viele Beispiele dafür, dass Fehlentscheidungen rückabgewickelt wurden. Man guckt einfach mal den Datenschutz an oder diese Cookie-Verordnung, was man jetzt dauernd sagen muss, accept cookies. Das war ja vor ein paar Jahren noch nicht so. Das ist lästig, aber es ist eben auch Verantwortung, die man übernimmt für einen Bereich, der vorher fahrlässig gehandhabt wurde. Und fahrlässig ist es eben auch beim Streaming. Mein Take ist da so, wir treffen seit einigen Jahren dadurch, dass es Musikstreaming gibt und wir Musik umsonst konsumieren. Wenn ich umsonst sage, meine ich das so, denn der Marktführer Spotify, 700 Millionen aktive Accounts, 410 Millionen davon hören umsonst. Die zahlen nicht monatlich Geld. Mit Werbung zwar, aber die treffen keine aktive Kaufentscheidung mehr. Vor nicht allzu langer Zeit mussten wir uns überlegen, will ich das neue Album von Little Sims kaufen für 9 Euro oder will ich lieber das neue Sterne-Album kaufen oder kaufe ich mir beides? Ist egal. Und dann hattest du eine Wertzuordnung zu diesem Album und hast auch eine emotionale Bindung entwickelt. Und ich würde so weit gehen zu sagen, das war ein wichtiger Teil der sogenannten Verwertungskette oder der Wertschöpfungskette. Und jetzt ist es so, ganz viele kleine Konzerte bleiben leer und alle fragen sich, warum kaufen die Leute eigentlich keine Tickets mehr? Die Neoliberalen unter uns sagen, jo, weil sie halt das nicht hören wollen. Ich sage, nee, nicht weil sie es nicht hören, sondern weil die Ticketpreise sind ein bisschen gestiegen, das stimmt, aber sie kommen uns auch teurer vor, weil wir vorher keine Wertzuordnung hatten bei der Musik. Das heißt, alles, was nach der des Produkts kommt, also der Musik, fühlt sich teurer an, weil wir uns nie mit dem tatsächlichen Wert auseinandergesetzt haben. Und das ist die Schuld von Musikstreaming. Und ich glaube, dass das ganz verheerende Konsequenzen schon hat und auch haben wird. Und ich gehe so weit zu sagen, weil wir haben jetzt ja mitbekommen, der CEO von Spotify, Daniel Ek, investiert 600 Millionen Euro seines Gewinns von Spotify in einen Rüstungskonzern. Das allein ist ja schon bizarr. Wie kann es sein, dass jemand, der mit Kultur Geld verdient, ich würde so weit gehen zu sagen, mit der Ausbeutung von Musikerinnen und Musikern Milliarden verdient, das in Rüstung investiert und nicht zum Beispiel zumindest teilweise auch in Nachwuchsförderung von Musik. Da wird jetzt viel auf Bands gezeigt. Es gibt ja diese Band Deerhoof, die jetzt Spotify verlassen hat. Und alle, was sagst du dazu, dass Deerhoof haben wir Spotify verlassen? Jetzt verlassen alle Spotify. Nein, es verlassen nicht alle Spotify. Und es ist auch nicht die Aufgabe von Bands, jetzt von Spotify wegzugehen. Das können die meistens gar nicht, weil sie Verträge haben mit Labels und die haben Verträge mit Vertrieben und die müssen da stattfinden. Das ist alles gar nicht so einfach. Vor allen Dingen ist es nicht die Aufgabe, sondern meiner Meinung nach ist es die Aufgabe, jetzt kommt's, des Staates, da zu regulieren. Ich glaube, es braucht eine staatliche Regulierung von Musikstreaming, die eine faire Vergütung garantiert, ein transparentes Vergütungsmodell. Keine Musikerin, kein Musiker kann dir erklären, warum sie verdient, was sie verdient und was das mit den Streams zu tun hat. Das stimmt einfach nicht. Diese berühmten 0,0004 Cent pro Stream, das ist letztlich ein totales Hirngespinst. Weil wenn du heute Erdmöbel hörst, dann kriegen Erdmöbel, merken das nicht.
Mhm.
Sondern das merken größere Bands, weil das alles in den Topf kommt. Dieses Bezahlmodell nennt sich Pro Rata. Das heißt, das Geld, was von dir aus deiner Tasche zu Künstlern gehen sollte, geht einfach zu anderen Künstlern. Und diesen Verteilmechanismus kennt nur Spotify und der müsste transparent gemacht werden. Das ist eine staatliche Aufgabe. Genauso ist auch eine staatliche Aufgabe, die Empfehlungsalgorithmen transparent zu machen. Wir wissen nicht, warum wir hören, was wir hören. Und mittlerweile, also in Playlisten zum Beispiel, mittlerweile ist es ja sogar so, dass es KI-generierte Bands gibt auf Spotify mit einer Hörerschaft von hunderttausenden monatlichen HörerInnen. Wir wissen nicht, wo die herkommen. Und es liegt nahe, dass die von Spotify selbst kommen. Es gibt ja diese ARD-Doku Dirty Little Secrets, die aufgedeckt hat, dass Spotify einfach Composer angestellt hat, die Fake-Artist-Profile aufsetzen, sodass die Royalty-Ausschüttung nicht an echte Artists gehen, sondern
an
Spotify sich selbst ausschüttet. Es liegt sehr nahe, dass das mit KI-generierten Bands auch so ist. Das ist natürlich eine absolute Perversion des Systems.
Aber das ist ja tatsächlich etwas, was der Staat insgesamt verschlafen hat oder die Politik. Die
ja, Regulierung nur kein Grund, das
von,
jetzt nicht zu machen.
Von digitalen Geschäften. Das ist ja das Thema Facebook und Instagram und TikTok ist ja genau das Gleiche. Kannst du dir erklären, warum das so ist, also dass der Staat das verschlafen hat? Ich meine, man spricht immer wieder von digitalen Entwicklungen und der Staat muss da drauf gucken und auch die Besteuerung funktioniert ja zum Beispiel gar nicht. Aber es geht hier erstmal um die Regulierung. Also war da die Entwicklung zu schnell für die Politik?
Ich glaube, das Phänomen nennt sich Lobbyismus. Ich glaube, wir alle, wie wir hier so in Hamburg in der Susannenstraße im Podcaststudio sitzen, machen uns keinen Begriff davon, wie viel, wie rigoros und wie schamlos wirtschaftliche Interessen in der Politik durchgesetzt werden, indem Gesetze mitgeschrieben werden. Also hier der Porsche-Chef hat doch irgend so ein FDP-Gesetz mitgeschrieben. Mhm. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich glaube, von diesen Dynamiken machen wir uns keinen Begriff. Ist natürlich keine Entschuldigung. Aber das im Zusammenspiel mit, guck dir die Leute an, die da die Politik machen, die haben vielleicht die neuesten Entwicklungen gar nicht auf dem Zettel. Und guck dir die Leute an, die heute Kulturminister sind, die interessiert einfach das Molotow nicht. Wagt zu bezweifeln, dass sie wissen, in welche wirtschaftliche Zwänge die kleinen Clubs haben und die Musiker und Musiker haben. Und da hört man ganz schnell eben diesen wirtschaftlichen neoliberalen Ansatz, wenn keiner kommt, wollen es die Leute nicht hören. Und das ist natürlich Quatsch, weil wenn es danach gehen würde, dann hätten wir auch keine Oper, dann hätten wir keine klassische Musik. Das Problem ist, dass die Dynamik ist, dass Sachen gefördert werden, die irgendwie als Hochkultur gelabelt sind. Und wer labelt das? Naja, und so weiter. Ja, da muss man ran.
Wie zufrieden bist du mit der Politik in Hamburg? Also die Kulturpolitik wird ja allenthalben gelobt. Hast du da eine andere Position?
Ich habe da nicht eine grundlegende andere Position. Ich kenne mich in dem Bereich zu wenig aus, glaube ich. Ich habe Carsten Broster ein paar Mal getroffen und weiß, dass er auch nicht immer zufrieden ist mit dem, was er so machen muss. Also ich glaube, er hätte auch gerne mehr Geld.
Alle.
Ja, na klar. Ich kann mich dazu gar nicht weiter äußern. Ich kann nur sagen, dass alle Musikerinnen und Musiker, mit denen ich zu tun habe, allen geht es schlechter als vor 20 Jahren. Mhm. Und das kann nicht sein, dass das die natürliche Entwicklung ist, weil die halt keiner mehr hören will. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Sondern es ist ein strukturelles Problem, weil das System krankt, weil es keine sinnvolle Solidarsystem in der Musik gibt. Wie zum Beispiel im Fußball. Im Fußball ist ja auch so, die großen Clubs müssen Nachwuchsförderung betreiben. Das gibt's in der Musik nicht. Es gibt so vereinzelte Initiativen, den Club Euro oder auch das, wird jetzt ja gerade verhandelt, kommt vielleicht nächstes Jahr, dass eine Abgabe auf Ticketpreise oder bestimmte Venuegrößen verhandelt wird, die dann in einen Fonds fließen, der Nachwuchsförderung betreibt. Ich glaube und laufe dann vielleicht jetzt Gefahr, diese Sendung ein bisschen zu sprengen, aber es hilft ja nichts. Ich glaube, es braucht eine Gewerkschaft für Musikerinnen und Musiker in Deutschland. Gibt's in Amerika schon. Die haben ein Gesetz eingebracht, wo sie so ein faires Vergütungsmodell für Streaming fordern. Gibt's in England. Warum gibt's das in Deutschland nicht?
Mhm. Ja, also Solidarität in der deutschen Kultur ist eh schwierig. Also auch im Schauspielbereich wurde lange um Mindestlöhne und Vereinbarungen irgendwie gekämpft und auch das wird immer noch sehr, sehr halbgar gemacht. Gerade in einem Land, wo Kultur so groß geschrieben wird, so wichtig ist auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, frage ich mich tatsächlich, warum eigentlich? Und normalerweise müsste auch da die Politik mehr Leitlinien zumindest geben und Möglichkeiten.
Ja, genau. Also ich finde vor allen Dingen diese Umverteilung, die den Leuten, die abgeben müssen, nicht wehtut, und denen es zugutekommen würde, wirklich hilft. Das ist mir unbegreiflich, warum das nicht einfach gemacht wird.
Mhm. Das könnte man ja auch lokal machen. Also ich habe das in einem anderen Zusammenhang letztes Jahr schon mal gefordert, als Taylor Swift hier im Sommer war. 20 Euro mehr für Taylor Swift wird die Leute, die 249 Euro bereit sind auszugeben oder noch mehr, nicht stören. Aber man würde im Zweifelsfall 60.000 Leute dazu animieren, kleine Nachwuchsbands zu fördern.
Ja, also, und für die 20 Euro kriegt man vielleicht einen Button, auf dem steht, ich habe die Hamburger Clubkultur gefördert und ja, dann sind die Leute,
fast gerettet
und dann sind die Leute, die können sich die Leute damit ein bisschen angeben, zu ja. Recht vielleicht sogar.
Na, wir kommen mal zu den Fragen der anderen Leute und horchen mal rein, wen wir denn hier aufgeschnappt haben.
Moin, hier spricht Helmut Zierl. Ich bin Schauspieler und wüsste gerne von Ihnen, welche Serie Sie in Ihrer Jugend nie verpasst haben.
Das ist eine Frage an mich?
Ja. Ja, wir müssen ja hier mit Brüchen auch arbeiten.
Oh mein Gott, ich bin ja ein Kind der 80er. Ich habe wirklich gerne die Teenage Mutant Ninja Turtles geguckt. Ich habe alles geguckt, was im Fernsehen. Ich habe unglaublich viel Fernsehen geguckt. Ich habe alles.
Und das in so einem intellektuellen Haushalt. Wollten deine Eltern Ruhe haben und haben dich dann da hingesetzt oder hast du es dir gesucht?
Ich glaube, es war eine Kombination, aber ich habe, glaube ich, wirklich alles geguckt, wo David Hasselhoff mitgespielt hat. Auch Baywatch.
Ja. Jemals selber eine rote Badehose getragen?
Nee, mir ist auch überhaupt, ich musste von jemandem darauf hingewiesen werden, der sich über mich so ein bisschen lustig gemacht hat, dass ich Baywatch gucke, weil ich gar nicht wusste, dass es da um Körper geht.
Ja.
Ich habe das in einem Alter geguckt, da fand ich das einfach eine spannende Rettungsschwimmer-Serie.
Mhm. Also wie ein Krimi sozusagen.
Ja, genau. Und das ist mir erst später aufgefallen. Ich habe vor einem Jahr oder so, war ich mal mit meiner Frau in einem Hotel und wir haben so Fernsehen geguckt, lineares Fernsehen, weil wir zu Hause nicht so einen Fernseher haben. Und da lief Knight Rider. Mhm. Und ich bin vor Scham im Boden versunken, weil ich da erst vollständig begriffen habe, mit was für einem Männer- und Frauenbild ich eigentlich aufgewachsen bin. Mhm. Also dieses unglaublich machohaft Überhebliche von Michael Knight und dieses total, also man kann es nicht anders sagen, es ist ja, die Frauen, die da vorstellen, die benehmen sich ja, als wären sie komplett behindert. Und es ist wirklich so schlimm. Also das hat mir zu denken gegeben, weil ja. weil das habe ich natürlich quasi ein Jahrzehnt lang konsumiert, ohne mir Gedanken drüber zu machen. Das ist schon
krass. Naja, aus dir ist ja trotzdem ein guter Junge geworden. Wir horchen mal in die nächste Frage rein.
Lieber Johann, hier ist Jan. Jan Müller von Tokotronic und von unserem, kann man ja sagen, Reflektor-Podcast. Ja, ich habe eine Frage an dich. Ich wüsste nämlich gerne, wann du das erste Mal auf einem Konzert warst und welches Konzert das war. Und natürlich würde mich auch noch interessieren, hat es sich gelohnt? Viele liebe Grüße aus Berlin. Dein Jan. Tschüssi.
Das ist ja süß. Ja, Jan, vielen Dank für diese Frage. Das weiß ich natürlich noch ganz genau. Das war tatsächlich die Band Die Ärzte in der Fabrik.
In der Fabrik?
Ja, in der Fabrik.
Oh, wann war das ungefähr?
Das muss Anfang der 90er gewesen sein. Hm. Ich weiß noch, dass ich da hingegangen bin und...
Wie alt warst du da ungefähr?
Naja, ich war also ungefähr 10, 11.
So 12, früh?
12 war ich.
In Begleitung deiner Eltern?
Ja, mein Vater war dabei.
Dein Vater war dabei. Und der fand die Texte Geschwisterliebe und so weiter auch voll in Ordnung.
Geschwisterliebe haben die da schon nicht mehr spielen dürfen. Außerdem habe ich ja gar keine Geschwister. Das war für mich zu abstrakt, diese Vorstellung. Ich weiß es noch. Und zwar weiß ich noch, ich stand links von der Bühne, relativ weit vorne. Und dann kamen die Ärzte auf die Bühne und haben angefangen zu spielen und mein Körper hat sich vor Schock, also ich habe richtig, glaube ich, hatte einen Satz nach hinten gemacht, weil es so laut, weil ich hatte natürlich in meinem ganzen Leben noch nie sowas Lautes mitbekommen und habe mit zitternden Händen meine Oropax aus den Taschen geholt, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier noch 5 Sekunden stehe, bin ich einfach taub. Mhm. Ich habe wirklich kurz vielleicht so eine Art Todesangst gehabt. Und dann war es...
Nahtoderfahrung durch Ärztekonzert.
Ja, und dann war es aber natürlich wahnsinnig geil, einfach nur. War einfach eine ganz, ganz, ganz prägende Erfahrung.
Tolles
Konzert.
Du hast vorhin die Fabrik nicht genannt bei Konzertlocations. Machst du jetzt einen Bogen drum, weil du nicht möchtest, dass du nochmal ein anderes Erlebnis dort hast?
Nein, ich hatte ein paar Jahre später, 5 Jahre später, habe ich in der Fabrik gespielt mit meiner eigenen Band beim Finale des sogenannten SPD Band Battle. Den haben wir fast gewonnen, haben immerhin danach einen Plattenvertrag bei der Sony bekommen. Also. Ich habe schon eine Verbindung zur Fabrik. Ist auch eine gute Location. Ich habe auch irgendeine andere Band. Wen habe ich denn da nochmal gesehen? Ich stand da oben. Es war auch ein gutes Konzert. Ich weiß nicht mehr.
Die Ärzte haben ja weitaus später nochmal eine größere Rolle gespielt, weil sie gehören zu den Bands, wie ich vorhin gesagt habe, wo du mit deiner Kunst deren Musik nochmal verfeinert hast. Wie ist das denn zustande gekommen? Haben die dich angerufen und gesagt, sag mal, hast du Zeit und Bock oder?
Nee. Also das ist so nicht ganz korrekt. Also ja. Die Ärzte haben die letzten 2 Alben und nochmal zusätzlich eine Single bei mir im Studio aufgenommen. Ich habe die nicht produziert.
Ah.
Und ich habe mit Bela hat ein Soloalbum noch bei mir aufgenommen. Ich habe mal mit ihm ein Konzert bei uns gespielt. Das habe ich dann gemacht, wobei man bei einem Live-Konzert, glaube ich, nicht von Produktion sprechen kann. Ich habe eine enge Verbindung zu der Band mittlerweile, also schon freundschaftlich. Und es war tatsächlich so, 2 Freunde von mir haben das produziert, Olli Zülch und Philipp Hoppen, aka Filsen. Das war auch gut, die haben das auch toll gemacht. Und bevor ich wusste, dass die das machen und die Ärzte dann aber angefragt hatten, hey, wir wollen das bei dir im Studio machen, habe ich kurz gedacht, ich hatte damals schon so ein paar auch so internationale Erfolge mit The Mars Volta und Omar Rodriguez Lopez und Alice Phoebe Lou und Pete Doherty vorzuweisen, dachte so, okay, vielleicht fragen die mich ja als Produzent, wer weiß, was sage ich denn da? Das Gedankenspiel hatte ich so. Mhm. Ach, das so, Gott, wenn die mich jetzt als Produzent anfragen, ich war so lange wirklich Fan. Hatte auch so ganz viele Poster bei mir im Kinderzimmer und so. Und habe ich gedacht, ich glaube, ich würde Nein sagen. Ich glaube, ich wäre einfach nicht der Richtige, weil ich die Platten eigentlich lieber hören will, wenn sie fertig sind. Und ich sehe mich jetzt auch irgendwie nicht mit Jan, also mit Farin Urlaub im Studio sitzen und ihm sagen, hör mal, das war jetzt irgendwie nicht so ein geiler Take, kannst du es bitte nochmal so und so spielen? Ich wollte mir das nicht so entmystifizieren.
Wie hast du dich denn während der Produktion dann verhalten? Also dann, du hast sie ja nur vermietet sozusagen, ja. Aber bist du dann so rumgeschlichen,
ja, genau.
Oder hast du einen Bogen gemacht?
Nein, und dann haben sie mich ja gar nicht gefragt. Insofern war das alles ein bisschen peinliches Gedankenspiel für mich. Aber ich lasse die Bands grundsätzlich immer in Ruhe. Ich finde dieses so als Studiobesitzer da so rumschleichen und zuhören. Erstens ist es meistens wahnsinnig langweilig, wenn Bands aufnehmen und man hört dann so halbfertige Sachen. Alle, die im Produktionsprozess beteiligt sind, wissen ja ungefähr, worauf man hinaus will. Und wenn man da so halb fremd dazukommt, ist es einfach wahnsinnig öde. Wir haben ab und zu Kaffee getrunken und Mittag gegessen. Das war's. Außerdem habe ich mir bei der letzten Produktion auch noch die Halswirbelsäule gebrochen und war dann im Krankenhaus gar nicht mehr da.
Das war bei einem Trampolinunfall, hast du mir an anderer Stelle erzählt.
Ich weiß, ich erinnere mich.
Ist jetzt wieder alles gut? Kannst du Purzelbaum machen?
Purzelbaum kann ich nicht machen, nee. Aber die ist wieder zusammengeschraubt. Ich habe jetzt so 6 Schrauben und eine Metallplatte in der Wirbelsäule. Aber ist alles okay. Es geht, danke.
Ein weiterer Musiker, mit dem du befreundet bist, was wir ja gerade gehört haben, ist Jan Müller von Tokotronic. Wie ist denn dein Verhältnis zur Hamburger Schule?
Ich habe irgendwie kein Verhältnis zur Hamburger Schule, weil ich bin so ein bisschen zu jung dafür, ein paar Jahre zu jung, als dass ich das so richtig mitbekommen habe. Außerdem habe ich mich musikalisch nach meiner Ärzte-Fanphase sofort so rausorientiert. Ich konnte ganz lange Zeit mit deutschsprachiger Musik gar nichts mehr anfangen und habe das alles nur so aus der Ferne betrachtet. Ich kannte die Dynamiken so Goldene Zitronen, Blumfeld, Sterne, Bernd Begemann, Tokotronic. Das hat mir alles nicht so richtig was gesagt.
Trotzdem, du jetzt nicht in Bezug zur Hamburger Schule hast, bist du immer in Hamburg geblieben, auch zum Produzieren. Ist das etwas, was besonders großen Einfluss auch auf deine Arbeit hat, deine Heimat? Oder könntest du dir auch vorstellen, irgendwie, also Musiker gehen ja gerne mal nach Stockholm, wenn sie im Popbereich unterwegs sind, nach London, nach Nashville oder New York?
Ja, also das hat sicherlich insofern großen Einfluss, weil meine Familie hier in der Stadt ist und ich auch deswegen nicht weggegangen bin. Ich habe früh Kinder bekommen und will mit meinen Kindern zu tun haben und hatte irgendwie auch keine Lust, dann hier so diesen ganzen Aufwand zu machen mit Schule und so weiter, in einem anderen Land oder so. Außerdem spielt vielleicht auch eine Rolle, dass ich mich nicht unbedingt damit zufrieden geben möchte, dass die Leute immer sagen, Hamburg, man kann nicht in Hamburg sein, wenn man eine Musikkarriere machen will, man muss eigentlich in Berlin sein. Und ich bin hier, um den Gegenbeweis anzutreten.
Ja, aber warum bist du nie aus Hamburg weggegangen? Ich meine, Gründe hättest du ja auch gehabt. Du hast dann ja quasi so eine Zwangspopularität gehabt durch die Entführung deines Vaters. Hast ja sogar im Gegensatz das sogar nochmal verarbeitet später. Es hätte ja viele Gründe gegeben, tatsächlich möglicherweise wie andere Kinder aufs Internat oder an eine Privatuni zu gehen.
Ja, ich habe ja früh angefangen, Musik zu machen und war mit, weißt du, diese Entführung meines Vaters, da war ich 13, 14, da hatte ich schon eine Band. 2 Jahre später, 16, 17 hatten wir schon einen Plattenvertrag. Ich war so ein bisschen traumatisiert insofern, dass wir unseren ersten Schlagzeuger von unserer Band aus der Band geworfen hatten, weil er aufs Internat musste.
Deswegen hast du Sorge, dass sie das gleiche Schicksal wiederfährt.
Wenn ich jetzt nicht zur Probe komme, dann wäre ich rausgeschmissen. Ich war sowieso der schlechteste Musiker in der Band. Insofern wäre es naheliegend, dass sie haben nur nach einem Grund gesucht quasi, aber ich habe mich halten können, habe dann auch, egal. Auf jeden Fall, ich hätte es auch irgendwie als so eine Art Niederlage empfunden, nicht in Hamburg zu bleiben. So zu fliehen aus der Stadt oder so, wenn einem sowas passiert ist, das wollte ich nicht. Ich mag Hamburg eigentlich.
Was ist denn dein Hamburg deiner Jugend gewesen? Bleibt man dann in Blankenese oder geht man dann tatsächlich, so wie du jetzt später nach Hammerbrook, eher in die schmuddeligen Stadtteile und sucht da so vor allen Dingen auch die Art der Musik, die du damals gemacht und gehört hast?
Also ich bin noch während des Abiturs ausgezogen und bin hier in die Schanze gezogen, die auch, das ist jetzt ja eine Weile her, ne? Das ist 20, über 20 Jahre her, mein Gott. Auch ein anderer Ort war als jetzt, ein paar Läden gab es schon, aber als hier mein Frühstücksrestaurant aufgemacht hat, haben sie ihm die Scheiben eingeschmissen.
Wegen Kommerzialität.
Ganz genau.
Und heute ist H&M und andere Ketten hier, ja, McDonald's um die Ecke.
Hat es auch nicht leicht gehabt hier, glaube ich. Mhm. Oder Ikea in Altona oder dieser Kauf dich glücklich, heißt ja, darf jetzt auch nicht mehr so, will jetzt auch nicht mehr so heißen. Mhm. Na, mittlerweile ist das ja alles so ein bisschen, naja, ich genieße jeden Kaffeeladen. Ich mag gerne Kaffee. Für mich ist okay, dass jetzt hier 15 verschiedene gute Kaffees gibt. Schon okay, auf eine Art. Ich bin hier auch gar nicht mehr so häufig. Aber ja, nö, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, eher mit den Leuten so mitgefahren, mit denen ich eh zu tun hatte. Also die haben dann in Eimsbüttel gewohnt oder in der Schanze, meine Freunde. War nicht mehr so lange befreundet mit Leuten, mit denen ich in der Schule zu tun hatte, war ich eigentlich nie. Ich habe mich da jetzt nicht so nach Othmarschen und Klein-Flottberg orientiert. Und Rothenburgs Ort war dann Zufall, aber ein schöner Zufall.
Gibt es unerfüllte Träume, als aktiver Musiker hier auf einer bestimmten Bühne zu stehen in Hamburg? Also die Fabrik hast du dann ja geschafft, da wo deine Idole gespielt haben. Stadtpark ist es wahrscheinlich nicht.
Da kann ich mir wirklich nichts Schlimmeres vorstellen. Also, ja, ich habe eine sogenannte szenische Lesung Ende September, am 27. September diesen Jahres zusammen mit Anke Engelke, wo wir aus meinem Roman Play in verteilten Rollen lesen. Da gibt es so eine Bühnenfassung mit einer Band, die ich zusammengestellt habe, die Songs aus meinem Roman spielt. Das war jetzt nie ein Traum, das zu machen, und ich träume auch nicht davon, dass das stattfindet, weil das wird stattfinden, dafür kann man jetzt schon Karten kaufen, aber es ist halt in der Leishalle und das ist schon ein Event, was ich mir jetzt so nicht vorgestellt habe, dass das passiert. Ansonsten wollte ich ja eigentlich am liebsten so Musik machen wie die Ärzte damals in der Fabrik, dass sich alle immer sofort erschrecken, wenn man anfängt. Aber das habe ich eine Zeit lang auf so einem mittelerfolgreichen Level gemacht. Und ich muss sagen, ich habe dann ja mit Bands gearbeitet, die so wahnsinnig gut waren, dass ich irgendwie auch dachte,
Ich lass das.
Lustigerweise, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit Refused was aufgenommen, dieser Hardcore-Band aus Schweden, nachdem sie hier in Hamburg gespielt hatten im Docks, und habe denen die gleiche Geschichte erzählt, weil ich meine, bist du Musiker und so? Habe ich denen genau das erzählt, was ich dir erzählt habe, und meinten sie so, oh, ich glaube, du hast einfach nur mit den falschen Leuten rumgehangen. Weil die aus so einer Hardcore-Szene kommen, weißt du, da geht es jetzt gar nicht darum, wer ist besonders gut, wer ist besonders schlecht, sondern da geht es darum, wer will das am meisten. Mhm. Maybe you're just hanging with the wrong people, meinten die.
Jetzt wohnst und arbeitest du in Hamburg? Wann kommst du denn trotzdem mal raus? Urlaub?
Urlaub mache ich eigentlich ungern. Das ist ja mal, da muss man ja meistens irgendwo hin, wo es warm ist.
Ah, die Geschichte wieder. Ja. Du könntest zum Nordpol fahren.
Habe ich tatsächlich überlegt, mal mit dem Schiff so durchs Eismeer
zum Eisbrecher.
Ja, das fände ich zum Beispiel richtig gut. Ich war jetzt mal neulich Bergsteigen mit einem meiner Kinder auf so einem 4000er Berg. Es war auch angenehm kühl. Ich bin immer mal wieder unterwegs. Ich bin einfach beruflich unterwegs dann. Neulich haben zum Beispiel unsere Band Friedberg 4-mal hintereinander LCD Sound System in der Brixton Academy supported.
Tolle Location.
Ja, genau. Also war eine tolle Location. Mittlerweile ist es gleich eine Ticketmaster-Location und ist dementsprechend...
War vor 25 Jahren das letzte
ganz
Mal.
Ganz genau. Ja, also Ticketmaster schafft es auf jeden Fall, jedes letzte Quäntchen Spaß aus einer Venue rauszuquetschen, bis es dann einfach nur noch ist, als würde man spielen bei Karstadt. Wie dem auch sei, schöner Saal. Ich finde, es ist tatsächlich nicht so eine gute Location für LCD Sound System gewesen, weil es eigentlich so ein tighter Sound ist und die Brixton Academy so wahnsinnig hallig ist. Mhm. Es war irgendwie kein Match für mich, aber da war ich dann ein paar Tage in London. Ich bin auch immer mal wieder in Berlin und ich bin auch immer mal wieder hier und da, auch in Amerika, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, weil ich auch denke, will man sich dies an der Grenze antun, dass man seinen Social Media Account da und so weiter. Muss dir keine Sorgen machen, ich krieg genug frische Luft.
Okay, das ist gut, der Junge kommt an die frische Luft. Ich höre Musik ja aus Unterhaltungsgründen und Entspannungsgründen und einfach, dass ich irgendwie eine Abwechslung bekomme, Ablenkung bekomme. Kannst du das auch oder hörst du dann immer irgendwie den falschen Ton oder Also hörst du Musik möglicherweise angespannter als ich?
Mit Sicherheit, aber um falsche Töne geht's mir nicht. Ich habe weder ein absolutes Gehör, sodass mich das jetzt irgendwie auf einer Universumsebene stören würde, aber für mich geht's jetzt nicht darum, ob Sachen dissonant sind oder gut, vermeintlich gut gestimmt zueinander klingen oder so, sondern für mich geht's schon darüber, ob ein Gefühl transportiert wird, und manchmal transportiert man eben auch ein Gefühl damit, dass Sachen eine gewisse Dissonanz haben, also Dissonanz, wenn Töne vermeintlich nicht zueinander passen auf offiziellen Skalen, dann ist es ja vielleicht auch sowas, dass das tonale Äquivalent zu Ambivalenz, man weiß nicht so genau, ist das jetzt richtig oder falsch. Und das Gefühl finde ich eigentlich super. Ich finde, Ambivalenz ist etwas, was in der heutigen Zeit viel zu wenig stattfindet. Alle haben ja irgendwie eine Meinung zu irgendwas, obwohl sie gar keine Meinung haben, und äußern dann die Meinung und sagen, du musst dich positionieren. Und ich finde nicht, dass man sich immer positionieren muss. Ich will mich eigentlich in vielerlei Hinsicht nicht positionieren, weil ich mich mit vielen Sachen nicht auskenne. Und dann sage ich eigentlich lieber, ich weiß es nicht genau. Ich positioniere mich eventuell, wenn ich mich informiert habe. Und so sollte es eigentlich meiner Meinung nach funktionieren. Erstmal informieren, dann positionieren. Heutzutage ist es im Regelfall andersrum. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich höre Musik niemals nebenbei, weil dafür ist es für mich irgendwie, geht mir es zu sehr rein.
Du hast Peter Doherty, wie er sich jetzt nennt, nicht mehr Pete Doherty, hier in Hamburg produziert mit einem, wie ich finde, wahnsinnig tollen Album. Das war auch irgendwie so eine Art Comeback-Album gefühlt für mich nach sehr vielen Drogenerfahrungen und Eskalationen und so weiter und so fort. Die britische Presse hatte ihre Freude, jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Wie kam das zustande? Wie kommt so jemand auf die Idee zu sagen, ja, Hamburg, wo Hamburg ja häufig auf vielen Karten gar nicht stattfindet und dann zu dir kommt?
Ja, also da muss ich, glaube ich, ganz, weißt du, ich glaube, das geht Hand in Hand mit diesem Ding, dass Leute sagen, man darf eigentlich nicht in Hamburg sein, wenn man erfolgreich Musik machen will. Ich glaube, es liegt an den Leuten. Natürlich, wenn alle Leute die Stadt verlassen. Also Pete Doherty ist nicht wegen Hamburg in Hamburg geblieben, sondern das kann ich jetzt einfach mal so sagen, wie es war, sondern der ist dann meinetwegen hier geblieben, weil wir uns kennengelernt haben und er gesehen hat, dass ich, durch Zufall hat er in meinem Artist Apartment im Clouds Hill Studio übernachtet, weil er hier eine Show gespielt hat und wir irgendwie einen gemeinsamen Bekannten hatten. Keine Ahnung, ich erinnere es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Und dann hat er gesehen, dass ich Schreibmaschinen sammle. Also zumindest hatte ich 5 Schreibmaschinen oder so. Und das fand er irgendwie ganz gut. Da hat er mir eine SMS geschrieben, ob ich vielleicht sein Album produzieren will,
Wegen der Schreibmaschinen.
Ich würde sagen, es war, also zuerst vielleicht tatsächlich wegen so einer Sammelleidenschaft. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, hast du denn überhaupt gute Songs? Weiß man ja nicht.
Natürlich, ja.
Und dann hat er angefangen, mir die Songs per SMS zu schicken. Und das war dann schon ziemlich magic, muss man sagen. Es waren auch wirklich die mit Abstand beschissensten Demos, die ich jemals bekommen habe, aber trotzdem sehr gut. Da habe ich übrigens auch was gelernt. Nämlich, ich habe gelernt, ein guter Song muss eine ganz schlechte Aufnahme aushalten können, sonst ist es kein guter Song. Mhm. Und wenn jemand ein ganz schlechtes Demo von einem ganz guten Song abliefert, dann hörst du auch, wenn es eine schlecht klingendes Demo ist, sofort den tollen Song. Und dann weißt du sofort, das kann nur klappen. Also es ist auch ein Druck, weil dann liegt es ja an mir, das richtig gut zu machen, noch besser zu machen, als der Song schon ist, obwohl er schlecht aufgenommen ist. Heutzutage mit den technischen Möglichkeiten, die jeder an seinem Handy und Laptop hat, kriege ich im Regelfall Demos, die eigentlich besser klingen als das, was ich dann in der Produktion machen würde. Das ist total entmutigend. Man weiß irgendwie überhaupt nicht, ist das jetzt gut oder schlecht. Schwierig.
Okay. Gut, bei so einem großen Namen hört man dann mal hin und überlegt sich Gedanken. Du kriegst wahrscheinlich sehr viele, früher hätte man gesagt, Kassetten zugeschickt. Ja. Jetzt sind das Dateien. Wie suchst du dann aus?
Ich krieg so, oder wir mit Clouds Hill gehen nicht immer nur persönlich an mich. Ich produziere auch gar nicht mehr so viel aktiv. Ich produziere als jetzt kreativer, künstlerischer Produzent im Studio vielleicht 2, 3 Alben im Jahr. Wir veröffentlichen aber mit Clouds Hill ja auch Sachen, die ich nicht produziert habe, in allererster Linie mittlerweile. Und die Demos, ich krieg vielleicht so 5 die Woche und ich höre die mir alle an. Und dann, ich sag dir, wie es ist, persönlicher Geschmack. Mhm. Und ein bisschen natürlich auch gepaart mit, heutzutage ist es wahnsinnig schwer, eine Newcomer-Band groß zu machen. Das ist einfach extrem teuer und dauert extrem lange. Und wenn ich eine Band höre, die okay Rock-Songs hat, dann ist das nicht wie vor 25 Jahren, wo man sagen kann, ach komm, das machen wir mal, in anderthalb Jahren macht ihr das Molotow voll. Sondern du bist angewiesen auf die intransparenten Empfehlungsalgorithmen der großen Streaming-Plattformen. Und wenn es da nicht läuft, und das ist normalerweise mit Gitarrenmusik so, dann kann mir das so gut gefallen, wie es mir halt gefällt. Ich kann da trotzdem nichts machen und deswegen sage ich das allermeiste eben ab.
Mittlerweile hast du dich als Autor auch etabliert. Auf deinen Büchern klebt jetzt immer das orange-weiße Spiegel-Bestseller-Autor. Ich glaube, das erste Buch, das war wahrscheinlich so schon lange in dir drin. Wie ging es dann für dich weiter? Also ist dann der Verlag dabei und sagt, Mensch, toll, schreib doch nochmal irgendwas aus deinem Leben, oder war das genauso nochmal in dir drin? Das ist dann ja quasi die zweite Phase deiner Jugend gewesen, das zweite Buch. Und jetzt bist du quasi im Erwachsensein deine Zusammenarbeit mit Peter Doherty.
Also das dritte Buch ist nicht unbedingt meine Zusammenarbeit mit Peter Doherty. Die Figur des Ian Whites ist eine Verdichtung aus schon vielen, vielen unterschiedlichen Personen. Da ist auch natürlich Peter Doherty mit drin, da sind aber auch viele andere fordernde Charaktere eingebaut. Und auch der Protagonist David, das ist jetzt nicht einfach, bin jetzt nicht einfach ich, sondern das sind Leute, eine Akkumulation aus Leuten, die sich die Frage stellen, wie viel bist du eigentlich bereit für die Kunst zu geben? Also welchen Stellenwert willst du, musst du der Kunst, der Umsetzung der Vision anderer Leute eigentlich in deinem Leben einräumen, damit man dem gerecht werden kann? Das ist schon auch eine Frage, die ich mir selber immer stelle, aber die stellen sich viele, zum Glück. Und nein, ist nicht der Verlag, der auf mich zukommt und sagt, schreib doch mal ein Buch darüber. Das passiert schon einfach so. Also ich schreibe dann und dann muss ich schon auch zum Verlag hingehen und das pitchen und sagen, hier sind 50 oder 100 Seiten, was haltet ihr davon? Dann habe ich einen Lektor, der ist dann ein ganz guter Gegenspieler. Aber ja, also mein letztes Buch ist schon auch ein nischiges Buch und es ist auch kein Bestseller. Steht nur der Sticker drauf, weil ich davor einen Bestseller geschrieben habe. Vielleicht mal an alle Leute, die sich fragen, warum steht eigentlich auf einem Buch Spiegel-Bestseller-Autor, obwohl es noch nicht erschienen ist, gibt's ja auch in der Vorschau. Spiegel-Bestseller-Autor.
Du bist immer die Vergangenheit wird gewürdigt.
Genau, ist gleichbedeutend, als würde ein Sticker draufkleben, dieses Buch ist kein Bestseller. Weil sobald dieses Buch, und deswegen ist dieser Sticker auch eine wahnsinnige Bürde, weil normalerweise, also sobald ein Buch ein Bestseller ist, steht drauf Spiegel-Bestseller. Wenn du einen Bestseller geschrieben hast und dann ein neues Buch schreibst, das ist kein Bestseller, steht drauf Spiegel-Bestseller-Autor. Insofern, jetzt wissen es alle, Spiegel-Bestseller-Autor heißt, dieses Buch ist kein Bestseller.
Sind das zwei sehr parallel existierende Leidenschaften, also Musik und Schreiben? Oder ist es etwas, wo du sagst, nee, also gegen die Musik kann ich jetzt nichts eintauschen. Das Schreiben, das passiert nebenbei oder wie auch immer.
Schreiben passiert bei mir schon nebenbei. Ich habe keinen Tagesablauf, wo das Schreiben immer eingebaut ist. Das ist bei der Musik schon. Ich bin einfach ganz normal. Also ich bin von 7:45 bis 14:30 Uhr im Tonstudio oder bei uns in einer Plattenfirma. Und mache Musiksachen und wenn ich schreibe, dann ziehe ich mich dafür raus. Das mache ich entweder abends oder mal 2-3 Tage am Stück. Momentan schreibe ich aber zum Beispiel gar nicht, beziehungsweise ich schreibe, habe jetzt einen Artikel für die Zeit geschrieben über meinen Streaming-Kritik, habe jetzt noch einen zweiten geschrieben, der jetzt am Wochenende erscheint, wo ich, wie auch hier im Podcast schon, staatliche Regulierung von Streaming fordere. Insofern, ich schreibe schon immer, aber jetzt ein Buch ist, jetzt gerade habe ich tatsächlich, ich habe einfach überhaupt keine Idee für ein Buch, muss kommen, muss noch vom Himmel fallen.
Ja, es passiert.
Ich bin auch zuversichtlich, aber das muss sich jetzt ergeben.
Musik, Schreiben, Familie, Trampolin darfst du nicht mehr. Was machst du denn sonst so noch?
Was bleibt denn da noch?
Ja, was bleibt denn da noch? Bergsteigen, ja.
Klar,
auf jeden aber Fall. Gibt es sowas wie Hobbys? Weil im Grunde hast du ja alle Hobbys zum Beruf gemacht bei dir.
Nee, ich habe keine Hobbys. Ich werde öfter mal gefragt, wie machst du das alles? Und meine Antwort ist eigentlich immer, ich habe keine Hobbys. Viele Leute haben noch so zeitaufwendige Hobbys. Mhm. Und das habe ich einfach nicht. Ich mache einfach nur das.
Gibt es etwas, wo du dir vorstellen kannst, wenn du nicht mehr arbeitest, etwas anderes zu machen? Gibt es so schon so Altersideen? Ja. Ich meine, du bist ja der Blüte deines Lebens, aber...
Ja, ich habe wirklich, ich habe so Tagträume, dass ich vielleicht mal so Buchhändler bin. Ich habe jetzt gerade gesehen in der
aber kein Schallplattenladen?
Ja, doch.
Wobei es gibt
beides
immer noch
am liebsten.
Ausreichend gut sortierte Schallplattenläden in Hamburg. Ja,
ausreichend ist jetzt sehr subjektives Wort. Aber
zumindest um mich hier herum.
Ja, ja, ist richtig. Nee, also zwei Sachen. Erstens, ich habe vor kurzem gehört, dass ich glaube, Buchladen Sandleben im Literaturhaus sucht einen neuen Betreiber. Mhm. Da dachte ich kurz, okay, alles klar, ich bin dabei. Aber ich kenne mich in Wahrheit viel zu schlecht aus. Das muss jemand machen, der das besser kann. Davon gibt's genug. Und dann dachte ich, vielleicht verkaufe ich alles Musikequipment, was ich habe, in so einem Laden mit schrulligen Öffnungszeiten. Mittwochs.
Von 11 bis 12.
Ja, so genau. 11 bis 12 und 17 Uhr bis 17.30 Uhr. Irgendwie sowas, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also so eine Art Ausverkauf. Aber nicht im kommerziellen Sinne, sondern im Wortsinne.
Ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Was ist denn das Wertvollste, was du besitzt? Und zwar tatsächlich monetär gesehen. Ist das tatsächlich etwas, was in deinem Studio steht? Weil, also ich habe gar keine Ahnung. Ich bin da ja schon ein paar Mal gewesen und ich weiß, dass Leute, die nur ein Mühe mehr Ahnung haben als ich, immer durchdrehen, weil da so schöne, ich möchte nicht sagen rustikale, aber ältere...
Rustikale sind Rentner. Ja. Ach nee, die sind rüstig.
Gerätschaften stehen.
Ja, da steht teures Musikequipment, was unter anderem deswegen so der Fall ist, weil die Preise für sogenanntes Vintage-Musik-Equipment in den letzten 25 Jahren total durch die Decke gegangen sind und ich das meiste einfach vor 20 Jahren gekauft habe oder vor 15 und die Wertentwicklung ist bizarr, davon habe ich profitiert. Ich habe kurz nach dem Abitur zusammengewohnt mit einem Graffiti-Artist namens Stowhead, aka Christoph Hessler, in diesem Mercedes-Haus an den Elbbrücken. Da war ich schon in Rothenburgsort unterwegs. Mhm. Und der hat damals mit seinem Graffiti-Künstler-Kollektiv die sogenannte Urban Discipline, eine Graffiti-Ausstellung in der Holzenbrauerei kuratiert. Und da war ich immer und wir haben dann zusammen abgehangen. Und als sie abgebaut wurde, meinte er, und das Lager von all diesen Artists war im Mercedes-Haus an den Elbbrücken. Da gesagt, hier gibt es so einen abgefahrenen englischen Graffiti-Künstler, der macht so mit Schablonen und so. Wenn du 250 Mark damals noch übrig hast, das ist, glaube ich, ein gutes Bild. Und da habe ich mir tatsächlich für 250 Mark einen Banksy gekauft und habe den immer noch. Ich würde sagen, das ist das Wertvollste. Ich sage nicht, wo er ist.
Aber hast du ihn aufgehängt oder irgendwo im Keller?
Ich stehe auf meinem Schreibtisch angelehnt neben irgendeiner Kinderzeichnung, glaube ich.
Verrückt.
Ist verrückt, ne?
Es ist wirklich verrückt. Was viel verrückter ist, ist, dass wir jetzt schon durch sind. Wir kommen zu den letzten beiden Fragen.
Oh, diese haben es bestimmt in sich.
Ja, also jetzt nochmal kurze Konzentration. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Natürlich wieder hier im Podcaststudio.
Ja. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Angesammelt um dieses Podcast-Studio herum in kniefallender Ehrerbietung.
Doch wieder in der Susannenstraße wohnend.
Nee, das kann mir, glaube ich, nicht passieren.
Die Wohnungen sind zu klein für all die Musikinstrumente. Und
wo sehe ich Hamburg in 5 Jahren? Dann bin ich ja Kultursenator in Hamburg. Mhm. Das muss ich mal gucken, was ich dann hier so mache. Vielleicht verlagere ich die Stadt in den Vorort von
also
Berlin.
Also Carsten Broster muss ich warm anziehen.
Also warm anziehen. Wie kriege ich jetzt noch einen Gag mit Sommer hin? War eine gute Vorlage wahrscheinlich, konnte ich aber nicht verwandeln. Ich will niemandem den Job streitig machen. Ich hätte nur gerne ein paar Sachen ein bisschen besser.
Lieber Johann Scherer, das war ein sehr besonderes Gute-Leute-des-Hamburg-Gespräch. Stundenlang hätte ich dir gerne noch weiter zugehört. Wer das auch machen möchte, geht Ende September in die Leishalle oder hört sich ein Hörbuch an. Allerdings nicht bei Spotify, haben wir gelernt. Wir haben viele Dinge mitgenommen und dafür möchte ich dir recht herzlich danken für diese wunderbare Stunde.
Ich danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ja, ich freue mich auch auf Ende September, das wird aufregend für mich.
In diesem Sinne, ahoi.
Ahoi, moin moin.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.